Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 17. Oktober 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Moldoko erklärt keinen Umzug nach der Ernennung des Präsidenten. Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete die TEI Handelsexpo 2019. Die BKPM ist optimistisch, dass die Integration Indonesiens mit der internationalen Wirtschaft sich weiter entwickelt. Polnische Unternehmer interessieren sich für die Investition in Indonesien. Die Hannover Messe ist ein Ort zur Steigerung der Investition und des Exportes. Hunderte von Touristen werden dem Raja Ampat Maritim Festival beiwohnen. Und zu den Einzelheiten. Der Leiter des indonesischen Präsidentenbüros Moldoko führte eine Sitzung gemeinsam mit den Freiwilligen Duri die Ernennungszeremonie des Präsidenten am Sonntag, den 20. Oktober, zu eröffnen. Dabei sagte Moldoko anlässlich des Planes einiger Freiwilligen zu der Führung eines Umzuges nach der Ernennung, dass aufgrund des Auftrages des indonesischen Präsidenten Joko Widodo die Ernennungszeremonie einfach durchgeführt werden solle. Obwohl die Ernennung des Präsidenten und Vizepräsidenten für die Periode 2019 bis 2024 nicht gefeiert werde, soll sie weiter stattfinden.
Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa menginginkan acara itu dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan secara agung nanti dilakukan di gedung DPR, gedung MPR, tetapi juga...
Der Präsident hat erklärt, dass die Veranstaltung einfach, feierlich und großartig im MPR-Gebäude stattfinden soll. Aufgrund des Auftrages des Präsidenten soll die Ernennungszeremonie durch die Bitte der Freunde nicht übermäßig durchgeführt werden. Es besteht also keine Notwendigkeit für eine solche Veranstaltung. Wie ich bereits erwähnte, es gibt keinen Umzug und so weiter, weil der Präsident hofft, dass die Ernennung einfach und immer noch ernstweise stattfinden könnte. Und will sofort arbeiten. Das ist der Punkt, es besteht also kein Grund zur Euphorie. Wir müssen direkt arbeiten, da die Bevölkerung darauf wartet. Das ist der Punkt, denn es darf keine lange Diskussion geben. Diwar Komisyon KPU Hadas Par Joko Widodo und Ma'ruf Amin als Sieger der Präsidentschaftswahlen 2019 benannt. Sie werden am 20. Oktober im Gebäude der Beratenden Volksversammlung MPR RI ernannt. Die Internationale Handelsexpo Indonesien TEI 2019 in der Messegelände ISBSD Tangerang, Banten wurde gestern den 16. Oktober vom indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla offiziell eröffnet. Dabei wurde Yusuf Kalla vom Handelsminister Enggar Tias Tolukita und einigen Ministern begleitet. Enggar Tias Tolukita sagte dabei, dass dieses Jahr sich darauf setze, mehr als 35.000 Exporteure, Importeure und Investoren zu begrüßen. Der Minister gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Transaktion bei der Handelsexpo sich um 15% im Vergleich zum Vorjahr steigen könnte. Die diesjährige TI Expo hat das Thema Vorwärts bewegen, um der Welt zu dienen. Diese internationale Handelsexpo findet vom 16. bis zum 20. Oktober statt. Die Transaktion bei der TI Expo letzten Jahres erreichte 8,4 Milliarden US-Dollar. Der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM Thomas Lembong zeigt sich optimistisch, dass die Integration Indonesien mit der internationalen Wirtschaft sich weiterentwickeln werde, da die Regierung in den letzten 5 Jahren die Infrastruktur gefördert hat. Der Indikator der Konkurrenzleistungsfähigkeit der indonesischen Infrastruktur belege den 72. Platz von 141 Ländern. Das sagte beim Indonesischen Handels- und Investitionsforum 2019 am 15. Oktober in Jakarta. Angesichts der Position Indonesien gibt es ein zu lösendes Infrastrukturdefizit, damit Indonesien größere Chancen habe, eine Integration mit dem internationalen Markt durchzuführen. Dies diene dazu, Investitionen anzulocken. Thomas Lembong gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Infrastruktur die Basis zur Förderung der wirtschaftlichen Internationalisierung Indonesiens werden könnte, denn der Export- und Importprozentsatz sei im Vergleich zu den Nachbarländern noch niedrig. Indonesien führte heute, den 17. Oktober, zum ersten Mal das Indonesien und Visegrad Geschäftsforum Duri. Dieses Forum ist der Teil der Indonesischen Handelsexpo in Serpong, Tangerang in der Provinz Banten. Zu diesem Forum wurden die Unternehmer aus 4 Visegrad-Ländern, Slowakei, Ungarn, Ceko und Polen eingeladen. Die polnische Botschafterin in Jakarta, Beata Stokzinska, sagte im Interview mit dem indonesischen Staatsrundfunk RRI, dass 20 polnische Unternehmen, die sich im Sektor des Seeverkehrs, der Pharma, der Kosmetik, der Informationstechnologie und der Landwirtschaft beschäftigten, am Indonesian Visegrad Geschäftsforum teilgenommen hätten. Laut ihr seien diese 20 Unternehmer die Vertreter der polnischen Unternehmer. Polen interessiere sich für die Investition in Indonesien im Energiebereich, die im Lombok beginne. Sie fuhr fort, die polnischen Unternehmer würden Handelsverträge mit indonesischen Unternehmen schließen. Die größte Industriemesse in Europa, die Hannover Messe in Deutschland im Jahr 2020, ist eine Chance für Indonesien, die Investition und den Export zu steigern. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto vor der Presse in Jakarta. Laut ihm werde Indonesien bei der Messe verschiedene Produkte und innovative Manufaktur ausstellen und für die Investitionsmöglichkeiten, die Leistungsfähigkeit sowie das Potenzial der Anwendung der Industrie 4.0 in Indonesien, die sie auf 5 Hauptsektoren konzentriert haben. Der Minister erklärte weiter, die 5 Sektoren seien Lebensmittel und Getränke, Textilien und Bekleidung, Kraftfahrzeug, Chemie und Elektronik. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Minister dazu weiter, Indonesien werde bei dieser internationalen Messe für Industrietechnik Partner und sei damit das erste ASEAN-Land als offizielles Partnerland der Hannover Messe. Hunderte von ausländischen und einheimischen Touristen werden dem maritimen Festival Raja Ampat in der Provinz West-Papua beiwohnen. Das Festival wird vom 18. bis zum 23. Oktober dieses Jahres stattfinden. Der Leiter des Tourismusamtes von Raja Ampat, Yusdi Lamatingo, sagte in Weisai am Montag, dass bei diesem Festival Touren und Sondertouristenreisen von der GETOR, dem Ethnic Journey und dem Verband Indonesischer Reiseführer des Raja Ampat Bezirks organisiert werden. Etwa 200 Touristen werden an den Touren teilnehmen. Das maritime Festival beleben uns einige Naturziele auf dem Faminsel und im Maya Libitbuch besuchen. Er teilte mit, dass der Gouverneur von West-Papua vor einiger Zeit in Rundschreiben erlassen habe. Im Rundschreiben stehe, dass West-Papua sicher sei und die Touristen kommen könnten, um Raja Ampat zu besuchen. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.564,87 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert 14.206,2 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.169,50 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, der Kommentar hat heute Merpati wird die indonesische Regierung bei der Entwicklung der Konnektivität unterstützen. Zum Thema. Schließlich kann PT Merpati Nusantara Airlines ihren Betrieb wieder aufnehmen, nachdem 10 staatliche Unternehmen zusammengeschlossen wurden, um die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Garuda Indonesia und 9 weitere staatliche Unternehmen schlossen sich zu einer strategischen Partnerschaft zusammen, um das Geschäft von PT Merpati Nusantara Airlines neu zu strukturieren. Die Kooperationsvereinbarung umfasst die Zusammenarbeit in den Bereichen Luftfrachtdienste, Bodenabfertigung, Überholungswartung und Schulungszentren. Die Kooperationsvereinbarung wurde am Mittwoch, dem 16. Oktober, direkt von dem Geschäftsführer von PT Garuda Indonesia, Ari Askara, Geschäftsführer von PT Merpati Nusantara Airlines, Asep Eka Nugraha, und den Direktoren von 9 weiteren staatlichen Unternehmen in Jakarta unterzeichnet. PT Merpati Nusantara Airlines hat den Betrieb seit dem 1. Februar 2014 eingestellt. Dies ist auf die Schulden von Merpati bei einer Reihe von Gläubigern zurückzuführen, die 10,72 Trillionen Rupiah erreichten. PT Merpati Nusantara Airlines hatte im Jahr 1989 bis 1992 seine goldene Zeit erlebt. Zu dieser Zeit verfügte Merpati über verschiedene Flugzeugtypen, von jetzt bis hin zu keinen Propellerflugzeugen mit insgesamt 100 Flugzeugen. Mit einer beträchtlichen Anzahl von Flotten zu dieser Zeit kontrollierte Merpati Pionierflüge in Indonesien. Kurzstrecken zu entlegenen Gebieten könnten von Merpati kontrolliert werden. Die Fluggesellschaft operierte auf den als unwirtschaftlich geltenden Strecken. Zu dieser Zeit wurde die Leistung von Merpati durch die Synergie mit Garuda Indonesia gestärkt. Merpati diente als Garuda Indonesia Feeder für Flüge in allen Ecken des Landes. Während seiner Blütezeit flog PT Merpati auch ins Ausland, in die USA und nach Australien. Für die USA hatte Merpati die Strecke via Honolulu Los Angeles bedient. Gegenwärtig hat sich das Luftfahrtgeschäft in Indonesien rasant entwickelt, kann die Mobilität der Menschen effizient steigern und hat sich als positiv für die regionale Wirtschaft erwiesen. Leider ist der Zugang zu abgelegenen Gebieten und abgelegenen Inseln immer noch eingeschränkt, da die Durchführung von Pionierflügen nicht optimal war. Mit der Wiederinbetriebnahme von PT Merpati Nusantara Airline wird der Zugang zu abgelegenen Gebieten und abgelegenen Inseln natürlich immer offener. Die Wiederinbetriebnahme von PT Merpati wird sicherlich die Bemühungen der indonesischen Regierung unterstützen, eine Konnektivität in ganz Indonesien aufzubauen. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. Oktober. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Tag der Spezialeinheit der indonesischen Luftstreitkräfte Paskas. Am 17. Oktober 1947 überquerte ein Dakota Transport Flugzeug, das von der Maguwo-Landebahn in Yogyakarta ausflog, den Himmel von Borneo. Das Dakota-Flugzeug setzte 13 beste indonesischen Luftwaffensoldaten über Kota Waringin ein. Ihre Mission ist es, Funkverbindungen zwischen den Regionen und dem Zentrum herzustellen, eine Abwurfzone für den nächsten Sprung vorzubereiten, Kämpfern in Kalimantan zu helfen und die Augen der Welt zu öffnen. Die Borneo zur Republik Indonesien gehört, der Sturz von 13 indonesischen Luftwaffensoldaten war die Geburtsstunde der Spezialeinheit der Luftkräfte Paskas. Der 17. Oktober wurde später zum Jahrestag der Spezialeinheiten der Luftstreitkräfte Paskas erklärt. Wir kommen zum arabischen Ölembargo am 17. Oktober 1973. Am 17. Oktober 1973 begann die Organisation der Erdölexportierenden Länder oder OPEC, die hauptsächlich aus arabischen Ländern besteht, ihr Ölembargo gegen Amerika, Großbritannien und andere Länder, die Öl an Israel verkauften. Das Embargo wurde verhängt, weil die Vereinigten Staaten und Großbritannien im Krieg zwischen Israel, Syrien und Ägypten, der am 6. Oktober des selben Jahres begann als massive Militärhilfe für die israelische Seite angesehen wurden. Infolgedessen steigen die Ölpreise und die westlichen Länder haben aufgrund des Embargos, das als Ölschockperiode bekannt ist, große Schwierigkeiten. Im März 1974 wurde das Embargo aufgehoben, nachdem US-Außenminister Henry Kissinger ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Syrien erfolgreich ausgehandelt hatte. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenken an den Welttag der Armutsbekämpfung am 17. Oktober. Das Gedenken wurde 1992 von der Vereinten Nationen anerkannt. Zum ersten Mal fand die Gedenkfeier 1987 in Paris statt. Damals versammelten sich 100.000 Menschen auf dem Platz für Menschenrechte und Freiheiten in Trocadero, um die Opfer von Hunger, Armut, Gewalt und Bedrohungen zu ehren. Sie behaupten, Armut sei Gewalt gegen die Menschenrechte. Danach erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen der 17. Oktober zum Welttag der Armutsbekämpfung. Die Weltgemeinschaft feierte das Gedenken auch mit verschiedenen Veranstaltungen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Yeah.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, das war das Lied mit dem Titel Terserah Boy, gesungen von Atik Sibi. Dieses Lied war ein Soundtrack von dem Film Catatan Si Boy. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Korrekturmaßnahme der indonesischen Regierung zur Verbesserung der Umweltqualität, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien spielt eine aktive Rolle bei seinen Bemühungen zur Lösung von Umweltproblemen auf ASEAN-Ebene. Dies wurde von der indonesischen Umwelt- und Forstministerin Dr. Siti Nurbaya über den Leiter der Forschung und Innovationsbehörde im Umwelt- und Forstministerium KLHK, Dr. Agus Justianto, bei der 15. Konferenz der ASEAN-Umweltminister AMME im Sofitel Angkor Proketra, Siem Reap, Kamboja erklärt. Agus Justianto übermittelte die Aussage der Umwelt- und Forstministerin, dass die Umweltfragen in der ASEAN-Region sehr wichtig seien. Strategische Schritte seien auch erforderlich, um den Umweltproblemen in der ASEAN-Region entgegenzukommen. In der offiziellen Erklärung wurde auch die Korrekturmaßnahmen, die von der indonesischen Regierung durch das Umwelt- und Forstministerium ergriffen werden, erwähnt, um die Umweltqualität in Indonesien zu verbessern. Bei der 15. AMME, die vom 7. bis 11. Oktober stattfand, wurden verschiedene Umweltprobleme in der ASEAN-Region und die regionale Zusammenarbeit zur Antizipation dieser erörtert. Die Diskussion darüber umfasste den Klimawandel, umweltfreundlichen Stadtaufbau, Erhaltung der biologischen Vielfalt, saubere Küsten- und Meeresumwelt, Umwelterziehung für junge Menschen, Wasserressourcenmanagement, Chemikalien- und Sondermüllmanagement, Kontrolle der grenzüberschreitenden Dunstverschmutzung und umweltfreundliche Schulen. Insbesondere drei wichtige Themen wurden erörtert. Es handelte sich dabei um die Festlegung der gemeinsamen Erklärung der ASEAN-Mitgliedsländer über den Klimawandel, die bei der Konferenz der Seiten des Rahmens der Klimaschutzkonvention der Vereinten Nationen COP25 UNFCCC in Chile im Dezember 2019 ausgerichtet werden soll. Die Ausarbeitung des ASEAN-Strategieplans für die Umwelt, ASEAN Strategy Plan on Environment, ASPEN, und die Ausweisung von 5 Nationalparks in Myanmar, Thailand und Vietnam als ASEAN Heritage Parks. Die Konferenz wurde vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und kambodschanischen Minister für Wirtschaft und Finanzen, Akka Pundit Sape Acha Aun Pomonirot im Hofgericht Saal des Sofitel Hotels in Kamboja eröffnet. Dann wurde mit der Baumanpflanzung im Touristengebiet von Angkor Wat fortgesetzt. Bei der AMME wurde auch die Evaluierung der Arbeit der ASEAN-Arbeitsgruppe AWG im Umweltbereich durchgeführt. Darüber hinaus wurden andere relevante Aktivitäten vorgeschlagen, um vor den Umweltproblemen in der ASEAN-Region zu bestehen. Laut Tagesordnung wird die 16. AMME-Konferenz im Jahr 2021 in Indonesien stattfinden. Indonesien hofft, dass die Umweltprobleme in den nächsten 2 Jahren besser werden und die ASEAN-Mitgliedstaaten mehr auf die Verhinderung von Umweltproblemen konzentrieren können. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Yang kurang.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Ada Cinta oder auf Deutsch Es gibt die Liebe, gesungen von der Gruppe Bening, die aus schönen Mädchen besteht. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Sie dazu einladen, nach Nusa Tenggara zu reisen, den Wasserfall Ogi näher kennenzulernen. Zuhörer, Bajawa ist eine Stadt auf der Insel Flores in Ostnusa Tenggara. Die Region ist berühmt für seine schöne Landschaft und das Dorf Bena Ineri im Gebirge am Fuße des Berges Ineri. Aber neben dem Charme des Berges Ineri hat Bajawa auch einen wunderschönen Wasserfall, nämlich den Ogi im Dorf Pape Bajawa. Im Bezirk Ngada. Nach den Einheimischen ist Bajawa eine Stadt in einer Schüssel. Die Bajawa-Bewohner kommt größtenteils von der Insel Java. Bajawa kommt aus den Worten Ba, Schüssel und Java, also der gleichnamigen Java-Insel. Der Wasserfall Ogi wird auch Soa Seso genannt. Er ist aber mitunter Ogi bekannt. Liebe Zuhörer, der Ogi Wasserfall ist etwa 30 Meter hoch. Er ist von Bäumen und breiten Reisfeldern umgeben. Die frische Luft und null Umweltverschmutzung machen diesen Wasserfall kühl und schön. Aber seiner linken und rechten Seite gibt es Felsen und grünes Gras. Der Wasserstrom hat eine Entladung, die groß ist. Es ist deshalb nicht überraschend, wenn man ihn von den örtlichen Elektrizitätsgesellschaften und ein Kraftwerk verwendet. Bis jetzt wird der Fluss des Wasserfalls auch als Bewässerung für die Reisfelder der dortigen Bevölkerung genutzt. Der Wasserfall Ogi liegt etwa 8 km vom Stadtzentrum Bajawa mit einer Fahrzeit von etwa 30 bis 45 Minuten entfernt. Die Touristen können dorthin eine Reise über sich windende Straßen mit scharfen Kurven machen. Der Ogi ist nicht weit von der Straße gelegen. Sobald sie ihr Fahrzeug parken, müssen sie noch etwa 1 Kilometer laufen. Da es keine Hinweise auf den Wasserfall gibt, müssen die Besucher auf die Anwohner den Weg zu diesem Wasserfall erfragen. Der von Hügel umgebene Ogi ist schon anzusehen, aber es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel und deshalb müssen die Besucher mit privatem Fahrzeug, einem Mietmotorrad oder Taxi von Bajava aus dorthin fahren. Das kostet sie etwa 100.000 oder 7 US-Dollar pro Tag. Liebe Zuhörer, in diesem tollen Ziel gibt es keine Einrichtungen. Dort gibt es nur ein kleines Geschäft am Parkplatz. Deshalb sollten die Besucher Speisen und Getränke selbst mitbringen. Da dieser Ort nicht weit von der Stadt Bajava ist, gibt es viele Möglichkeiten für die Einlegung und natürlich auch zu unterschiedlichen Preisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Wasserfall Ogi in Ost Nusa Tenggara. Auf Wiederhören.
Thank you.
Das war das Lied mit dem Titel Tataplah mata ini under auf Deutsch, schau in diese Augen bitte. Vorgetragen von der Boyband Cool Colors. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Menoreh Kunstfestival. Liebe Zuhörer, am 12. Oktober 2019 wurde das Menoreh Art Festival MAF 2019 eröffnet. Das Festival wird veranstaltet um den 68. Jahrestag des Kulon Progo Bezirkes zu feiern. Das Festival findet bis zum 20. Oktober 2019 auf dem Water City Square oder auf dem Innenstadtplatz von Kulon Progo statt. Die Regierung hofft, dass damit nicht nur der Jahrestag der Bezirkes gefeiert wird, sondern auch die vorhandene Kultur in Kulon Progo der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Beim Festival werden täglich unterschiedliche Kunst- und Kulturaufführungen gezeigt. Einige Attraktionen wie Tanz, Folkmusik, Karneval und traditionelle Sportwettbewerbe werden dabei fortgeführt. Die Eröffnung des Festivals wurde mit dem Turnier von Ngalarak Blarak begonnen. Ngalarak Blarak war früher nur ein Spiel von Kindern und Jugendlichen des Dorfes, die den sogenannten Blarak, einen Kokosbaumstamm, im Dorf der Kokosnuss-Saftabnehmer am Menoreh Hügel verwendeten. Die lokale Regierung hat dann dieses Spiel zu einem Turnier verändert, sodass Ngalarak Blarak jetzt zu einem Wettkampf für Menschen unter Nutzung eines Kokosbaumstamms geworden ist. Die Regierung hat ihn zum traditionellen Sport von Kulon Progo gemacht. Bei Menoreh Kunstfestival wurde nach dem Ngalarak Blarak dan mit der Parade der Sänger von Campursari eine gemischte Musikart zwischen dem Volkslied und der modernen Musik fortgesetzt. An den folgenden Tagen gibt es Vorführungen mit Wayang Puppen auf drei Bildschirmen. Dan werden die Tänze von Sugriwa Subali und Sendratari Api im Menoreh Hügel als Höhepunkt von Kulon Progo gezeigt. Auch andere traditionelle Sportarten werden bei diesem Kunstfestival gezeigt. Eine dieser ist der Wettkampf des traditionellen nationalen Bogenschießen oder Jempringan. Darüber hinaus gibt es den Massenmacapatan, bei dem viele Leute gemeinsam die japanischen Lieder singen. Das Spielen von traditionellen Musikinstrumenten mit dem Karawitan wird auch gezeigt. Beim Kunstfestival 2019 verlieh die Regierung von Kulon Progo eine Auszeichnung für einige Kulturpersönlichkeiten. Sie veröffentlichte auch ein Buch mit dem Titel Sanon. Das Buch erzählt von einem Schulsoldaten aus Kulon Progo, der Polizist wird und im Sanonfeld im Sentolo-Distrikt getötet wird. Liebe Zuhörer, das Menoreh Kunstfestival 2019 wird mit der Kunstausstellung Rupaku fortgesetzt. Sie wird vom 21. bis 30. Oktober 2019 im Kulturpark Kulon Progo stattfinden. In den Vorjahren wurde die Kunstausstellung gleichzeitig mit dem Kulturfestival in einem Ort veranstaltet.
In diesem Jahr werden die Künstlergemeinschaft Künstler und Kuratoren aus Yogyakarta an der Kunstausstellung teilnehmen. Die Kunstausstellung findet nicht alleine statt, denn die Regierung wird den Kulturpark zu einem nostalgischen Markt Pasar Kangen ändern. Auf diesem Markt werden verschiedene typische Speisen aus Kulon Progo und Handwerke, die vom Bewohner von Kulon Progo hergestellt werden, anbieten. Liebe Zuhörer, das war dies und das für das Menorah Kunstfestival in Kulon Progo von der Voice of Indonesia. Auf Wiederhören.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute werden wir ein Lied von der Band KLA Project für Sie spielen. KLA Project ist eine indonesische Musikgruppe, die im Jahr 1986 von Katon Bagaskara, dem Sänger, Bassist und Gitaris, Lilo oder Romulo Rajadin oder Gekurz Lilo, dem Gitaris und Sänger, Adi Adrian, Keyboarder und auch Pianist, und Ari Burhani, Schlagzeuger, gegründet wurde. Der Name KLA selbst wurde aus den Initialen des Bandpersonals erhalten. Während die Verwendung eines kleinen A die Anwesenheit von zwei Personen anzeigt, die Initiale des Briefes haben. Darüber hinaus gibt es in den Arbeiten des KLA-Projekts eine Besonderheit, und zwar Lyrik Texte mit Nuancen und Literatur. Zum Beispiel die Texte im Lied Yogyakarta. Das Lied aus dem Album mit dem Titel Kedua, das im Jahr 1990 veröffentlicht wurde. Die Texte sind Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Hier is die Bedeutung auf Deutsch. Die Rückkehr in ihre Stadt, in der Sehnsucht liegt, ein emotioneller Moment. Nach wie vor begrüßte mich jede Ecke freundlich und bedeutungsvoll. Zwei Wörter, die in den Texten selten verwendet werden, sind Setangkup und Selaksa. Nach dem großen Wörterbuch der indonesischen Sprache des Ministerium für Bildung und Kultur hat Setangkup das Grundwort Tangkup, das die gleiche Größe bedeutet. Während Selaksa vom Wort Laksa kommt, das Zehntausende bedeutet. Aber im Lied Yogyakarta bedeutet das Wort Selaksa sehr viel. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied mit dem Titel Yogyakarta, gesungen von der Band KLA Project. Gute Unterhaltung.
Nikmati bersama suasana.
das war die Sendung in Deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in Deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.